ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
In der Biologie würde man sagen, ein Organismus, der keinen Stoffwechsel mehr hat, also das heißt keine Energieflüsse mehr im Körper, den würde man letztendlich als tot bezeichnen. Und wenn ein solcher Organismus tot ist, dann ist es in der Biologie auch nicht wieder möglich, dass dieser lebendig wird.
Der Tod ist also biologisch gesehen ein endgültiger Zustand. So beschreibt es der Zoologe Ralf Schill, der in Stuttgart am Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme forscht.
Und ein Experte für Bärtierchen ist.
Und bei den Bärtierchen haben wir in der Tat die Herausforderung, dass die Bärtierchen eintrocknen, sie dann kein Wasser mehr in ihrem Körper haben. Damit gibt es keinen Stoffwechsel mehr. Es ist auch kein Stoffwechsel mehr mit irgendwelchen Methoden nachweisbar. Das heißt, eigentlich müsste hier die Definition von tot greifen. Wenn wir aber dann Wasser darauf geben und die Tiere wieder rehydrieren, dann sind sie wieder aktiv. Und das würde sozusagen der biologischen Definition von tot widersprechen.
Mit anderen Worten, wenn diese Tiere wieder aktiv und lebendig sind, dann können sie vorher nicht tot gewesen sein.
Oder aber, Bärtierchen sind so zäh, dass sie sogar den Tod überleben?
Aber von Anfang an. Bärtierchen sind knapp 1 Millimeter groß und ähneln optisch einem geschrumpften Bären ohne Fell. Sie bewegen sich tapsig, haben 8 Beine, Krallen und sind weltberühmt für ihre extreme Widerstandsfähigkeit.
Die kommen eigentlich überall bei uns auf der Erde vor, in den Bergen, auf Gletschern, in der Tiefsee, aber natürlich auch bei uns vor unserer Haustür, zwischen den Mauerritzen oder auf den Dachziegeln. Und das Besondere an diesen winzig kleinen Tieren ist letztendlich, dass sie in der Lage sind, wenn es ganz kalt ist, einfach zu gefrieren und so die kalte Jahreszeit zu überdauern. Oder aber im Sommer, wenn es sehr trocken ist, dann trocknen sie einfach ein. Und wenn der nächste Regen wieder kommt, dann quellen sie auf und laufen innerhalb von einer halben Stunde wieder weiter, ohne dass sie irgendwelche Schäden an ihrem Körper letztendlich davontragen.
Kryptobiose nennen Wissenschaftler diesen besonderen Überdauerungszustand. Eine Art Dornröschenschlaf, in dem die Bärtierchen auch nicht altern. Bärtierchen können so fast alles überleben. Temperaturen von minus 273 bis mehr als 100 Grad Celsius. Hohe Strahlung, Vakuum. Sogar im Weltraum waren sie schon.
So haben sich die kleinen Tiere den Ruf eingehandelt, die zähesten Wesen dieses Planeten zu sein. Passen die Umweltbedingungen nicht für ein aktives Leben, krümmt sich das Bärtierchen zusammen, zieht die Beine ein und überdauert im Dornröschenschlaf. Ralf Schill.
2017 ist da ein ganz spannendes Protein, ein Schadensunterdrückungsprotein nachgewiesen worden, auch erstmals bei den Bärtierchen, das letztendlich die DNA vor Schäden schützt. Und somit ist es sicherlich ein Mix zwischen Mechanismen, die schützen und zum anderen dann, wenn doch irgendetwas passiert, Mechanismen, die anschließend wieder sehr effizient die entstandenen Schäden an der DNA als auch an den Proteinen letztendlich reparieren.
Gelöst ist das Rätsel um die besonderen Überlebensfähigkeiten der Bärtierchen aber noch nicht.
Und Fakt ist, mit einem aktiven Leben, Fortpflanzung und so weiter, hat so ein Dornröschenschlaf in Kryptobiose nichts zu tun. Somit zahlen die Bärtierchen einen hohen Preis für ihre Zähigkeit.
Andere Überlebenskünstler haben da ganz andere Strategien. Besuch im Nürnberger Tiergarten. Zwar liegt der weitläufige Landschaftszoo in Mittelfranken, also in gemäßigten Breiten. Doch hier leben auch Tiere aus weitaus extremeren Lebensräumen, wie etwa Steppen oder Wüsten.
Die den Lebensbedingungen dort trotzen.
Trampeltiere sind also die zweihöckrigen Kamele. Und das sind ja Tiere, die angepasst sind an ihren Lebensraum, die Wüsten.
Erklärt Zoopädagoge Christian Dienemann.
Wobei man vorsichtig sein muss, anders als das Dromedar, das ja in der Sahara und in den arabischen Wüsten lebt, leben die Trampeltiere, die zweihöckrigen Kamele, also in den innerasiatischen Wüsten, ne? Da, wo es im Winter auch richtig bitterkalt sein kann. Was machen die Trampeltiere, damit die das trotzdem überleben können? Das eine ist das Fell. Die verlieren im Frühjahr ihr Winterfell, das dann im Herbst wieder nachwächst.
Mit ihren langen Beinen halten die Tiere ihre Körper möglichst fern vom heißen Wüstensand. Und gegen die brennende Sonne von oben helfen die Höcker, beschreibt der Diplombiologe.
In den Höckern haben Trampeltiere oder auch Dromedare Fett, kein Wasser. Das hat zwei Gründe. Einmal, Fett isoliert. Und den Höcker haben sie oben auf dem Rücken. Dann sorgt das dafür, dass die Wärme der Sonne nicht auf den Rücken kommt, dass sie da also nicht überhitzen. Außerdem ist es ein Energiespeicher, wenn die lange durch die Wüste laufen, dass die dann eben dort Energie drin haben.
Wird die Energiereserve Fett aufgespalten, entsteht chemisch auch ein wenig Wasser, erläutert Christian Dienemann. Aber nicht in nennenswerten Mengen.
Die Tiere gehen extrem sparsam mit Wasser um.
Kamele schwitzen nicht, stattdessen erhöhen die lieber die Körpertemperatur, wenn es zu warm wird. Also bei Dromedaren ist, glaube ich, über 40 Grad schon nachgewiesen. Der Kot ist extrem trocken, der wird als Brennstoff benutzt. Da brauchen wir auch nichts trocknen, sondern den kann man sofort verbrennen. Kamele urinieren sehr, sehr wenig und wenn, dann ist das hochkonzentriert. Sie können auch einen Wasserverlust von fast 10% überleben, da sind wir schon längst tot. Wenn sie dann aber die Möglichkeit haben, Wasser zu trinken, dann können sie also enorm viel in kürzester Zeit. Man sagt so etwa 120, 130 Liter in einer Viertelstunde. Das hört sich wirklich so an, als ob man Wasser in den Ausguss kippen würde, in einen großen Ausguss. Ne? Aber die schlürfen das in sich rein. Wenn wir ähnlich große Mengen Wasser trinken würden, würde das Wasser zu einer Wasservergiftung führen. Wir würden dann auch sterben. Trampeltiere oder generell Kamele können das auch aushalten. Ne?
Dazu kommen noch lange Wimpern zum Schutz der Augen bei Sandstürmen. Schwielen an den Füßen, die ebenfalls vor Hitze schützen und nebenbei ein Einsinken im Sand verhindern.
Also das sind extrem Anpassungen hier an den Lebensraum, Trockengebiet, Wüste bei den Trampeltieren oder bei den Kamelen. Ne? Also das sind hochspezialisierte Tiere.
Und solch eine Spezialisierung gelingt nicht nur großen Säugetieren.
Auch winzig kleine Ameisen kommen mit dem Wüstensand und seinen Oberflächentemperaturen von mehr als 60 Grad Celsius zurecht, obwohl solche Hitze für lebende Organismen eigentlich gefährlich ist.
Wenn man ein Hühnerei kocht, das fängt nicht an fest zu werden bei 80 Grad, sondern deutlich schneller. Also das heißt, so knapp unter 40 Grad wird es fest. Das bedeutet, die Proteine denaturieren. Das ist das, was beim Menschen auch passiert, wenn wir einen Hitzschlag haben. Was ist das Gefährliche? Die Proteine denaturieren, die werden im Prinzip fest und dann verlieren sie ihre physiologische Funktion.
Sagt Heike Feldhaar, Professorin für Populationsökologie der Tiere an der Universität Bayreuth.
Wüstenameisen aber, beschreibt die Biologin, besitzen spezielle Hitzeschockproteine und zwar dauerhaft.
Das ist bei diesen Wüstenameisen ganz gut untersucht, dass die generell zum Beispiel Proteine haben, die erst bei etwas höheren Temperaturen denaturieren. Also das heißt, sozusagen der normale Aufbau, was Organe angeht, Muskeln, das ist alles biochemisch so leicht anders, dass es einfach erst bei höheren Temperaturen zu Schäden kommt.
Zusätzlich helfen spezielle Härchen auf dem Ameisenkörper, Hitze zu reflektieren. Vergleichsweise lange Beinchen vergrößern den Abstand zum Sand und längeren Bodenkontakt vermeiden sie, beschreibt Heike Feldhaar.
Mit dieser sehr spezifischen Anpassung hat sich die Wüstenameise einen Lebensraum erschlossen, der zwar unwirtlich ist, aber gerade dadurch auch Vorteile bietet.
Die haben sich damit einen Lebensraum erschlossen, wo praktisch keine andere Art leben kann oder auch keine andere Ameisenart leben kann. Und das heißt, diese extremen Lebensräume nutzen bedeutet auch, man hat zum Beispiel weniger Parasiten oder Pathogene, weil die müssen das auch erstmal schaffen in diesen Lebensräumen. Das ist so ein feindfreier Raum oft.
Frei nach dem Motto, bevor ich mich gegen andere behaupten muss, suche ich mir eine Nische, in der ich allein bin. Wobei wir noch hören werden, dass Evolution nicht mit solchen Vorsätzen abläuft.
Einen feindfreien Raum nutzen beispielsweise auch die Kaiserpinguine, wenn sie mitten im ewigen Eis der Antarktis ihre Jungen zur Welt bringen. In Eiseskälte aber fern von Fressfeinden, die an der Küste lauern. Sie sind im Gegensatz zu ihren Verwandten in wärmeren Gefilden perfekt an extreme Kälte angepasst. Mit einer isolierenden Fettschicht und einem besonders dichten Federkleid. Sowie einem ausgeklügelten Wärmetauschsystem, das ihre Füße kühl hält.
Warme Füße wären auf dem Eis nämlich kontraproduktiv. Es würde zu viel Körperwärme verloren gehen. Und Eis und Schnee könnten antauen. Und die Pinguine festfrieren, wenn das Schmelzwasser wieder gefriert.
Und wir können dann sagen, oh, das ist toll oder bewundernswert, dass ein Organismus das kann oder ein Tier das kann. Aber es ist immer ein extremer Lebensraum.
Gibt Biologin Heike Feldhardt zu bedenken.
Organismen, die vielleicht in Subtropen leben, da wird es nie zu kalt, es wird nie zu heiß, es ist vielleicht auch nicht zu trocken, es gibt keine Überschwemmung. Das ist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichelchen, für Lebewesen ein einfacher Lebensraum. Aber so ein Organismus lebt in ständiger Konkurrenz. Es gibt viele Pathogene, viele Parasiten und damit ist es anders ein schwieriger Lebensraum.
Der andere Maßnahmen oder vielmehr Eigenschaften erfordert.
Die zähesten Tiere, das sind sicher bei den Insekten, also Kakerlaken sind sicher ganz, ganz weit oben, würde ich mal sagen. Unter den Säugetieren ziemlich sicher die Ratten, auch weil sie eben verhaltensmäßig so wahnsinnig anpassungsfähig sind.
Sagt Zoologe Gerhard Hassbrunner, Professor Emeritus an der Ludwig-Maximilians-Universität München und langjähriger Direktor der Zoologischen Staatssammlung München.
Die Ratten sind natürlich insofern gut dran, weil sie auch echte Allrounder sind. Und zwar sowohl in Bezug auf Nahrung, die fressen ja alles, mehr oder minder, aber auch in Bezug auf Lokomotion. Na klar, es gibt Tiere, die laufen schneller, schwimmen besser, was auch immer. Aber wenn es einen Zehnkampf gäbe in Lokomotion, also kriechen, laufen, klettern und so weiter, dann wären wir und die Ratten ganz vorne dabei. Das sind nämlich gar nicht viele Tiere, die alles können.
Wie auch Kakerlaken, sehr erfolgreich bei der Fortpflanzung und wenig wählerisch bei ihrer Futterauswahl, zeigen Ratten außerdem ein ausgeprägtes Sozialverhalten. So dass die schlauen Vierbeiner sich schier überall behaupten können.
Also wenn es was Neues gibt und man weiß noch nicht, dann schicken die ja Vorkoster vor, die das mal testen und dann warten die anderen wirklich einen ganzen Tag oder zwei Tage, ob es diesem Individuum gut geht. Und nur wenn es ihm gut geht, dann legen alle los. Das macht ja auch die Bekämpfung von Ratten so wahnsinnig schwierig. Einfach nur Gift ausstrahlen, das nützt fast überhaupt nichts.
Zusätzlich hilft ein robuster Magen und ein in freier Wildbahn gut trainiertes Immunsystem, sodass sich Engpässe in der Nahrungsversorgung leichter überstehen lassen.
Den Allesfressern stehen in der Natur freilich dann noch die gegenüber, die fast ganz ohne Nahrung auskommen. Wahre Hungerkünstler gibt es vor allem bei den wechselwarmen Tieren, weil die sparsamer im Energieverbrauch sind.
Also Säugervögel verbrauchen in Bezug auf ihr Volumen mindestens ein Faktor 10 bis 20 Vögel, fast noch mehr als Säuger an Energie. Wenn ich jetzt vergleiche, eine Ratte verglichen mit einer Eidechse, dann braucht die Ratte mindestens 10-mal so viel zu fressen wie die Eidechse. Warum? Weil sie nicht heizen muss, die Eidechse.
Spinnentiere wie die Zecke sind geradezu auf Hunger getrimmt, sagt der Zoologe Gerhard Hassbrunner.
Warum? Wir sind alle Dracula geprägt. Nicht? Blut ist Wahnsinn, nicht? Das ist super. Nein, Blut ist fast nur Wasser. Der Nährgehalt vom Blut ist erschütternd gering. Das ist Salzwasser und ein bisschen was drin. Ganz wenig. Das heißt, man muss, und das gilt für alle Blutsauger, man muss unglaublich viel Blut trinken, um überhaupt über die Runden zu kommen. Auch die Zecke nimmt ja ein Mehrfaches an Körpervolumen. Stellen Sie sich das mal bei uns vor. Also was wir essen müssten, wenn wir so uns ernähren wie ein Zeck, ein Mehrfaches des Körpervolumens, damit die überhaupt mal satt wird.
Erwachsene Zeckenweibchen können bei einer einzigen Mahlzeit ihr Körpergewicht um das 100- bis 200-fache erhöhen. Oder, wie der Naturschutzbund Deutschland vorrechnet, wollte das ein Mensch schaffen, müsste er so lange Pizza essen, bis er etwa so viel wie ein Lastwagen wiegt.
Und die Chance natürlich, wieder zu einer Blutmahlzeit zu kommen, die ist gering. Das heißt, sie müssen in der Lage sein, den Winter, aber vor allem dann auch im Sommer, lange Zeiten ohne Nahrung überhaupt einmal auszukommen. Und das macht jetzt die Zecke so toll.
Im Labor konnten Zecken, die vorher Blut gesaugt hatten, bis zu 10 Jahre lang ohne weitere Nahrung überleben, heißt es. In freier Natur im Durchschnitt 3 bis 5 Jahre. Aber auch Wirbeltiere können lange Hungerphasen überstehen.
Ich denke jetzt etwa an Riesenschlangen. Große Riesenschlangen schaffen ein Jahr ohne Nahrung und sind noch immer aktiv und können noch immer jagen. Also die verhungern nicht. Die bauen dabei den ganzen Darm ab, in der letzten Verzweiflung sozusagen, bevor sie verhungern. Gibt aber auch viele andere Tiere, die sehr, sehr lange ohne Nahrung auskommen. Gerade Tiefseefische oder sowas, die fressen alle heiligen Zeiten einmal, dass sie was erwischen. Und dann ist wieder Pause. Die sind wirklich auf Sparflamme gedrillt.
Was hier hilft, ist ein langsamer Stoffwechsel.
Wobei hinter all diesen staunenswerten Fähigkeiten weniger ein Plan der Natur steckt, sondern in der Evolution auch der Zufall eine große Rolle spielt.
Wir versuchen immer, Ursache und Wirkung zu finden. Das liegt in unserer Natur, ist ganz klar. Aber es gibt ganz viel Zufall.
Das sagt Wolfgang Kiesling, Paläobiologe und Professor an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen.
Überhaupt funktioniert ja Evolution über Zufall. Ja, es ist ja niemals zielgerichtet. Wir haben praktisch 3 Zutaten für die Evolution. Wir haben eine gewisse Variabilität, wir haben eine Selektion und wir haben eine Mutation. Und das Ganze muss sich dann auch vererben können. Also sind es eigentlich 4 Zutaten. Aber damit ist auch schon alles getan. Das ist, wie Evolution funktioniert. Und es mutet manchmal an, als gäbe es ein Ziel in der Evolution, weil ein Selektionsdruck herrscht.
Als Beispiel nennt der Experte für die Biologie und Evolution lebender und ausgestorbener Organismen die Pferde. Einst kleine Waldbewohner, die heute groß sind und in der Steppe leben.
Warum ist das passiert? Warum haben sich Pferde so entwickelt? Weil es eben einen Selektionsdruck gab, weil die Erde sich abgekühlt hat, weil Wälder zurückgegangen sind, weil sich Steppen ausgebreitet haben. Die haben diesen Weg getan, sich angepasst an das Steppenmilieu und sind dadurch nicht nur größer geworden, sondern haben sich auch die Zähne ganz anders entwickelt. Das ist so ein Trend in der Evolution, den sehen wir jetzt. Aber das ist nicht so, dass irgendwann ein Pferd im Wald beschlossen hat, ich will jetzt raus in die Steppe und ich werde jetzt größer. Ja, das ist einfach immer nur über diesen Selektionsdruck passiert.
Innerhalb der einstigen Pferdepopulation gab es also Tiere mit unterschiedlichen Eigenschaften. Und diejenigen Pferde, die beim Rückgang der Wälder besser mit der Steppe zurechtkamen, das Gras besser kauen konnten und seltener gefressen wurden, die hatten größere Chancen, sich zu vermehren und haben die vorteilhaften Eigenschaften an ihre Nachkommen weitergegeben.
Andere dagegen scheinen schon früh ein dauerhaft gültiges Erfolgsrezept gefunden und sich nicht mehr weiter angepasst zu haben und qualifizieren sich dadurch als besonders robust und zäh.
Unsere Definition, was eine Art aushält, geht praktisch über die Langlebigkeit. Wie lange kann eine Art überdauern?
Erklärt der Paläobiologe.
Und dabei gibt es Arten, die mit ihrer Langlebigkeit jegliches zeitliche Vorstellungsvermögen übertreffen.
Brachiopode nennt sich das, auf Deutsch Lampenmuscheln. Das sind keine Muscheln, sind eben überhaupt nicht enger mit Muscheln verwandt. Die leben heute auch noch von Wattbereichen in den Tropen bis in tiefere Gewässer. Und da gibt es eine, die heißt Lingula. Das schaut auch aus wie eine Zunge, wie der Name sagt. Und die gibt's angeblich schon seit dem Kambrium. Das heißt, die Gattung Lingula wird beschrieben seit 540 Millionen Jahren unverändert. Und das wäre absoluter Rekord.
Das bedeutet, Lingula hätte mehrere Massenaussterben überdauert. Den Ausbruch von Supervulkanen, massive Klimaveränderungen und den großen Meteoriteneinschlag.
Nun gibt es aber natürlich Zweifel. Und das ist immer das, was bei uns in der Paläontologie das Problem ist. Ist das wirklich noch dieselbe Art, die wir da sehen im Kambrium und heute? Oder schauen die nur so ähnlich aus?
Brachiopoden haben 2 Schalenklappen, zwischen denen an einer Seite eine Art zungen- oder wurmförmiger muskulöser Fortsatz herausschaut. Mit ihm graben sie sich bis auf ein kleines Stückchen Schalenrand in den Sand am Meeresboden ein.
So macht es Lingula heute. Und wenn es nach den Fossilienfunden geht, schon immer. Denn die sehen genauso aus wie heutige Exemplare. Lingula gilt als stabilomorph, also unverändert in ihrem Körperbau und als lebendes Fossil.
Nur gab es vielleicht unsichtbare Anpassungen im Inneren?
Wie kommen wir da weiter? Wir nehmen zunehmend jetzt auch genetische Daten zur Hilfe. Und da gab es tatsächlich eine Arbeit, die Lingula genetisch untersucht hat und zu dem Schluss kam, dass die sich erst in ihrer heutigen Form, dass man wirklich genetisch davon sprechen kann, dass es Lingula ist, erst in der Kreidezeit vor etwa 100 Millionen Jahren entwickelt hat. Das ist immer noch ziemlich lang, also ganz ordentlich, aber eben doch deutlich kürzer als die 500 Millionen Jahre, die wir vorher hatten.
Was aber trotzdem bedeutet, mindestens das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit hat Lingula miterlebt und überlebt.
Also auch den Meteoriteneinschlag, der die Ära der Dinosaurier beendet hat. Und wissenschaftlichen Berechnungen zufolge etwa 3/4 aller Arten das Leben gekostet haben dürfte. Aufgeschleuderte Asche und Staub blockierten damals das Sonnenlicht, sorgten für einen Kollaps der Photosynthese und lösten massive Umweltveränderungen aus.
Das ist natürlich die Preisfrage. Wie hat sie das geschafft? Es sind oft irgendwelche Verhaltensweisen, die helfen, zum Beispiel die Fähigkeit, sich einzubuddeln, die Fähigkeit, Ruhestadien auszubilden, mit denen ich Stresszeiten überdauern kann. Da kommen wir wieder beim Bärtierchen, das funktioniert da eben. Das ist allerdings bei Lingula nicht bekannt. Was hier vielleicht dazu kommt, ist die Ernährungsweise. Aber auch das funktioniert nicht, weil die ernährt sich von Plankton, diese Lingula. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir wissen es einfach gar nicht.
So dass das Geheimnis der zähen Lingula an dieser Stelle ungelüftet bleibt.
Das eine Erfolgsrezept, wie sich auf diesem Planeten alles überstehen lässt, scheint es nicht zu geben. Die einen spezialisieren sich erfolgreich auf einzelne Nischen. Allrounder sind zwar nirgendwo die Besten, dafür aber flexibel.
In der Kryptobiose zu überdauern wie das Bärtierchen, das scheinbar von den Toten wieder auferstehen kann, wenn es nach dem Einfrieren oder Austrocknen wieder nass wird. Das scheitert für höhere Lebewesen am schadlosen Wiederaufwachen.
Doch die Evolution hat gezeigt, es gibt Myriaden von Möglichkeiten, auszusterben. Aber eben auch genauso viele Möglichkeiten, zu überleben.
Inga Pflug stellte uns die erstaunlichen Anpassungen besonders zäher Lebewesen vor. Wenn Sie gerne mehr wissen möchten zu den wundersamen Tieren auf unserem Planeten, werfen Sie doch mal einen Blick in unsere Shownotes. Dort finden Sie die Links zu ein paar Hörtipps. Zum Beispiel Radio-Wissen-Beiträge über das Bärtierchen, die Zecke oder auch den Urzeitkrebs, der schon zu den Zeiten der Dinosaurier lebte.